Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Menschen, Kirche, Emotionen. Herzlich willkommen zu meinem ganz persönlichen, subjektiven Jahresrückblick auf 2025. Wahrscheinlich kennst du diese Fernsehsendungen, ich glaube Menschen, Bilder, Emotionen oder so heißt es, oder Menschen, Geschichten, Emotionen, in denen dann so Monat für Monat das Jahr 2025 durchgemacht wird. Ich habe bisher noch gar keine gesehen und Rückblick gehalten wird. Ich will es nicht Monat für Monat machen, aber ich will so ein paar Gedanken, Themen aufgreifen, einerseits gesellschaftlich, aber auch ganz persönlich, die für mich das Jahr 2025 ausgemacht haben. Und manches davon wirst du kennen, weil es uns als Gesellschaft oder als Christen oder als Kirche beschäftigt hat. Und manches ist auch sehr persönlich. Und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist, wenn du bis zum Ende hörst und je nachdem, auf welcher Plattform du hörst, gerne auch kommentierst, was waren so deine oder was sind deine Dinge, an die du denkst, wenn du an 2025 denkst, oder schreib es mir gerne, fände ich mega spannend, das zu hören. Und ich lege los mit dem, was ich unter Menschen, Kirche, Emotionen in der Mitte benenne. Kirche, und ich nenne es mal Kirche und Zeitgeschehen. Und ich mache es chronologisch, aber eben nicht Monat für Monat. Ich fange am Jahresanfang an, denn wir hatten Bundestagswahlen. Und vor den Bundestagswahlen gab es in unserem Land ganz viele Demos gegen rechts. Und innerhalb dieser Demos gegen rechts war am Ende dann auch die jetzige stärkste Partei in unserem Bundestag, die CDU, mit vereinnahmt, weil sie, das kannst du ja alles nachlesen oder vielleicht ist es dir auch noch präsent, weil es einen Beschluss im Bundestag gab, den sie mit Stimmen der AfD sozusagen durchgesetzt hat oder die Mehrheit hatte. Und dann gab es ganz schnell Demos gegen rechts, unter die auch die CDU subsumiert wurde. Und mich hat es gleich zu Beginn des Jahres sehr nachdenklich gestimmt, denn ich dachte mir, rechts und links, das waren mal politisch einfach, wenn man in Schubladen denken will, politische Richtungen, die waren erstmal per se nicht schlimm und sind es meiner Meinung nach bis heute auch nicht. Einfach rechts der Mitte ist konservativ, links der Mitte nennt man dann entweder liberal oder progressiv, je nachdem, auf welche inhaltlichen Themen man schaut. Aber links und rechts, das waren einfach politische, wie soll man sagen, Einordnungen, Schubladen, wenn du so willst. Ob das eben gut und hilfreich ist, das sei ja jetzt mal dahingestellt. Aber dass nun gegen eine politische Richtung, die demokratisch ist und die legitim ist, protestiert wird, das hat mich dann schon nachdenklich gestimmt. Gegen Rechtsextremismus oder gegen Linksextremismus zu demonstrieren, bin ich voll dabei. Ich bin jetzt nicht persönlich einfach nicht der Demonstrant, der auf die Straße geht, so. Aber gegen Extremismus auf jeden Fall, der ist von rechts und links abzulehnen, auch gerade als Christ. Aber eine politische Strömung, gegen diese zu demonstrieren, das hat mich Anfang des Jahres schon nachdenklich gemacht. Zumal wir ja jetzt auch eine Regierungskoalition haben, wo eine Partei drin ist, die bei diesen Demos gegen rechts subsumiert wurde. Und darüber kann man ja jetzt politisch denken, wie man will. Was ich eher, weil ich ja auch es nenne, Menschen, Kirche, Emotionen, worauf ich hinaus will, ist, welche Rolle spielt eigentlich die Kirche bei dem Ganzen? Und ich finde eine sehr unglückliche. Denn die Aufgabe von Kirche ist doch nicht, vor politischen Parteien zu warnen, sondern vor Haltungen, Meinungen, Ideologien, Inhalten, die mit dem Evangelium nicht vereinbar sind. Da darf und da soll Kirche auch ihre prophetische Stimme laut werden lassen und sagen, wofür ein Christ steht oder das christliche Menschenbild ist und was eben nicht reinpasst in dieses christliche Menschenbild. Und ich finde, dass sich Kirche hier sehr einseitig äußert und auch sehr unglücklich, weil sie, und das hat mich eben umgetrieben, weil sie quasi sich immer gegen eine Partei äußert, also die AfD, und auf einer zweiten, in dem zweiten Schritt dann über die Inhalte kommt. Und ich denke mir, wie kraftvoll wäre es doch, wenn Kirche über Inhalte kommt, und zwar erstmal über ihren eigenen Inhalt. Und ausgehend davon dann sich politisch äußert. Und unser Inhalt von Kirche ist und bleibt das Evangelium von Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Wir feiern das an Weihnachten, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So dieses Evangelium, ganz schlicht und einfach. Jesus kommt in diese Welt, was wir an Weihnachten feiern, und er stirbt am Kreuz für dich und mich, damit wir befreit leben können hier auf der Erde, damit wir göttliches Leben nicht in Fülle haben, also schon die Fülle, die Jesus gibt, aber da die Sünde immer noch da ist, wird es nie 100% sein, und dass wir gerettet sind auf Zeit und Ewigkeit und die Ewigkeit mit Gott verbringen und nicht ohne ihn. Dieses Evangelium, das bringt die Kirche, oder sollte sie bringen, sollte Inhalt ihrer Verkündigung sein, und ausgehend davon darf und soll sie gerne sich politisch äußern, aber ich habe den Eindruck, und das schwächt Kirche, dass sie oft politische Themen zum Inhalt erstmal macht. Und dass sie das in diesem Jahr verstärkt macht, wobei jetzt manche sagen würden, naja, arg viel mehr kann man das eigentlich nicht machen, wie Kirche das schon gemacht hat. Okay, mag sein. Aber mich treibt es um, dass Kirche oftmals, und das tut sie ja wirklich schon lange, oftmals ihren Unique Selling Point, ihr Alleinstellungsmerkmal verlässt, das Evangelium von Jesus Christus, und politische Themen die zentrale Botschaft werden. Oder es zumindest den Anschein hat. Und das finde ich wirklich schlimm, weil Kirche sich damit selber schadet und vor allem, weil sie Menschen nicht das gibt, was sie brauchen. Menschen brauchen die Kirche nicht als politische Ratgeberin. Menschen brauchen die Kirche als, in Anführungszeichen jetzt mal, Institution, die ihnen das Evangelium verkündigt. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist ja auch der alte Streit, ob Glaube oder Ethik zuerst kommt, erst der Glaube, daraus die Ethik, oder erst das gute Handeln und dann der Glaube. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann wird der Heilige Geist schon an ihnen arbeiten und sie überzeugen oder überführen vielleicht auch, was gut und schlecht ist. Und deswegen glaube ich, dass Kirche sich da keinen Gefallen tut, wenn politische Inhalte, also ich sage es mal ein bisschen krass, wirklich das ganze Jahr über durchgenudelt werden. Sondern sie hat Jesus Christus zu verkündigen. Und ausgehend davon müssen wir uns natürlich abgrenzen von Ideologien, von Haltungen, von Werten, von Inhalten, von Äußerungen, die dem widersprechen und dem christlichen Menschenbild widersprechen. Aber eben erst das Evangelium und dann alles andere. Wenn wir weitergehen, im Frühjahr hatten wir dann am 24. Februar den dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges. Vor fast vier Jahre hat Russland die Ukraine angegriffen. Und anfangs dachten alle, das geht ganz schnell, und jetzt geht dieser Krieg schon über 3,5 Jahre. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass es immer noch Menschen gibt, auch Christen, auch Kirchen und Gemeinden, die der Ukraine oder der ukrainischen Bevölkerung in der Ukraine oder auch hier in Deutschland helfen, solidarisch sind, Hilfsgüter, Transporte stattfinden. Finde ich großartig. Finde ich richtig, richtig gut. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wie das Thema hier und da abflacht. Und das wiederum finde ich schade. Und es zeigt so ein bisschen, dass manchmal Hilfe und Glaube einen langen Atem braucht. Mir kam in den letzten Wochen, Monaten immer wieder der Gedanke, wie schön ich das eigentlich finde, dass wir bei uns hier in Stühlingen einer ukrainischen Gemeinde ein Haus bieten. Also im wahrsten Sinne unsere Kirche. Dort feiern sie Gottesdienste. Ich würde theologisch mich sehr wahrscheinlich an manchen Punkten mit ihnen streiten, im Guten. Gleichzeitig aber sind es auch meine Geschwister. Und auch wenn sie manche Dinge anders sehen, sind es meine Geschwister. Und ich bin dankbar, dass wir ihnen die Kirche zur Verfügung stellen können, dass sie dort sonntags ihre Gottesdienste feiern können. Dann ist dieses Jahr an Ostern etwas geschehen, was wirklich krass ist. Auch wenn es nicht bei uns in Deutschland war, sondern genauer gesagt in Frankreich. Dort sind in der Osternacht, ich verlinke den Artikel in den Shownotes, 10.384 Erwachsene und über 7.400 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren getauft worden in der katholischen Kirche in Frankreich. Gebt ihr das mal. Also in Summe fast 18.000 Menschen, die älter waren als 11 Jahre. Das ist crazy. Und es geht auch, und das verlinke ich dir auch in den Shownotes zurück, oder was heißt zurück, das führt mich dorthin, was in der anglikanischen Kirche untersucht wurde, die sogenannte Quiet Revival Studie. Also die beschreibt, dass es wie eine Art Erweckung unter der Gen Z gibt, unter den, ich habe ja schon mal einen Podcast drüber gemacht, nenne sie mal die jungen Erwachsenen. Und also seit ich das Anfang dieses Jahres wahrgenommen habe, nicht nur durch die Osternacht und die Studie Quiet Revival, sondern vorher schon, habe ich da so einen besonderen Augenmerk drauf gelegt und bin nach wie vor mega begeistert, wie auch in Deutschland, nicht nur begeistert, sondern beeindruckt, wie auch in Deutschland der christliche Glaube in der Gen Z eine immer größere Rolle spielt. Natürlich ist diese Generation auch, wie soll ich sagen, angegriffen oder gebeutelt wie kaum eine andere. Wenn wir 5 Jahre zurückspulen, begann Corona und viele von den heute Jugendlichen, jungen Erwachsenen, also ich meine jetzt wirklich mal so die, nimm jetzt mal die zum Beispiel 16- bis 22-Jährigen. Die waren vor 5 Jahren, waren die 11 bis 17 Jahre. Und in dieser Zeit war Corona mit den Lockdowns und mit allen möglichen Einschränkungen, die in der so wichtigen Phase des Teenager-Seins, der Pubertät, also sehr komplett verspult hat teilweise. Und deswegen hat diese Generation schon auch ihre Baustellen, aber gleichzeitig nehme ich das auch bei uns wahr, auch bei uns in der Gemeinde, auch bei unseren Jugendlichen und freue mich so mega darüber, wie sie zu ihrem Glauben stehen, wie sie mutig zu ihrem Glauben stehen und wie sie an der Wahrheit interessiert sind, wie sie wirklich alles andere als so ein Wischiwaschi-Glauben wollen, sondern die haben Bock auf Glauben, der auch etwas kostet. Alles andere interessiert sie nicht. Natürlich sind sie deswegen keine Heilige. Absolut. Aber sie haben wirklich Interesse und versuchen es, Jesus radikal nachzufolgen. Und das beeindruckt mich. Das beeindruckt mich wirklich sehr. Und so sehr ich so am Anfang jetzt politisch angefangen habe und wie ich das manchmal ja schade finde, wie Kirche sich so nach außen darstellt, als ob sie einfach nur politisch wäre, denke ich mir, ey, so what? Lass doch die Leute machen. Manche, es ist zwar traurig und schade, aber gleichzeitig sehe ich eine junge Generation aufstehen für den Glauben, für Jesus, wo ich sage, ich habe keine Angst um das Christentum in Anführungszeichen. Ich glaube, wir werden auch und ich hoffe und ich bete dafür, dass wir solche Erweckung erleben, dass junge Menschen neu zum Glauben an Jesus finden. Und das ermutigt mich mega und das hat mich dieses Jahr ganz oft begleitet. Ich habe viel darüber gelesen, habe bewusst auch die Jugend, auch bei uns in der Gemeinde, wahrgenommen und bin ja auch jetzt verantwortlich für die Jugend bei uns in der Gemeinde, weil die Stelle des Pastors Next Gen nach wie vor vakant ist. Also an dieser Stelle, kleiner Hinweis, wenn du für Kinder, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, junge Familien, also natürlich nicht alles, ja, das ist mir auch klar, aber wenn da irgendwo dein Herz schlägt und du sagst, ey, da will ich arbeiten als Pastor Next Gen, melde dich. Wir haben die Stelle ausgeschrieben. Packe ich auch in die Shownotes. Ein anderes Thema, was mich natürlich sehr bewegt hat dieses Jahr, und darüber habe ich auch mehrere Podcasts gemacht, deswegen werde ich das an dieser Stelle auch nur kurz streifen, aber es hat mich mega beschäftigt, das ganze Thema Israel, Antisemitismus und der Israel-Gaza-Krieg. Ich erinnere mich noch an die Freilassungen der Geiseln, wie das ja von der Hamas inszeniert wurde, im Livestream übertragen wurde. Ich habe das teilweise auch angeschaut und habe das nicht fassen können, wie sie das inszeniert haben und wie die Geiseln nochmal vorgeführt wurden und durch diese kröhlende, johlende Hamas-Menge hindurchgeführt wurden, bis es dann auch ja verboten wurde oder untersagt wurde, dass sie das so in der Form machen dürfen. Dann gab es den sogenannten Trump-Deal, der dann für zumindest, nenne ich es mal, eine Waffenruhe jetzt gesorgt hat und alle Geiseln freigelassen wurden. Übrigens hat sich die Hamas seit Tag 1 nicht an diesen Deal gehalten, weil ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt wurde, in dem alle Geiseln freigelassen werden sollten, die Lebenden und die Ermordeten. Und das hat die Hamas nicht eingehalten. Aber in der Öffentlichkeit bei uns wurde immer nur Israel beschuldigt. Überhaupt finde ich es schwierig, die Hamas als Terrororganisation und die Regierung Israels als demokratisch gewählte Regierung auf eine Ebene zu setzen. Das ist ein No-Go. Aber so oft wurde in den Medien und immer noch wird es so dargestellt, als ob hier zwei gleichberechtigte Parteien miteinander agieren. Und das ist eine Katastrophe. Gleichzeitig, was schön war, ich war im Mai, war ja der ESC Eurovision Song Contest in Basel. Und dort bin ich mit Matthias Odermatt, Grüße gehen raus, Daniel Option, Podcast unbedingt anhören, auf die Seite gehen, Podcast abonnieren, Pastor in der Schweiz. Mit ihm zusammen bin ich zum ESC nach Basel, also nicht zur Show selber, sondern wir sind in die Innenstadt und haben dort einfach gesagt, wir wollen ein Zeichen für Israel setzen, hatten Israel-Fahne dabei, es gab dort auch einen Stand von einem Verein von kurdisch-israelischen Freunden. Und das war ermutigend, denn ich habe keinerlei Anfeindungen erlebt. Auch nicht, als ich dann in der Straßenbahn saß. Ich hatte die Israel-Fahne um und bin zum Hauptbahnhof gefahren. Alles gut. Im Gegenteil, es gab sogar sehr positive Rückmeldungen. Leute kamen, haben uns ermutigt, haben sich bedankt. Auch eine jüdische Familie oder Mutter mit Kindern. Es war wirklich ein richtig schönes Zeichen. Und gleichzeitig ist es für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar, menschlich, dass der Antisemitismus bei uns in Deutschland so ausartet. Und gleichzeitig, aber natürlich, ist es geistlich wiederum absolut verständlich, weil der Teufel einfach seine hässlichste Fratze zeigt. Und das ist der Judenhass und Antisemitismus, der sich bei uns immer mehr breit macht. Vor allem aus islamistischer Richtung und linker, woker Bewegung. Ich habe jetzt erst die Headline gelesen, ich muss es noch lesen, ich habe es noch gar nicht gelesen, von einem Artikel, wir Juden müssen mit den Linken brechen. Natürlich kann man jetzt auch nicht wieder alle Linken über einen Kamm scheren, ja, so wie ich das eingangs ja gesagt habe, müssen wir aufpassen mit Schubladendenken und so weiter. Und trotzdem ist es natürlich krass zu sehen, wie politisch gesehen aus der linken und ich würde schon auch sagen linksradikalen Ecke Antisemitismus teilweise ja nicht mal irgendwie versteckt oder so zutage kommt. Oder wenn wir an die ganzen Demonstrationen denken, bei uns in Deutschland, ja, auf unseren Straßen, wo die Vernichtung Israels gefordert wird. Sogenannte Pro-Palästina-Demos, was sie ja überhaupt nicht sind. Also, das, nochmal, ich bete wirklich nicht nur für Israel, für die freigelassenen Geiseln und für Frieden. Ich bete auch für einen guten Wiederaufbau im Gazastreifen, dass das Leid der Menschen dort ein Ende hat. Wir dürfen nicht einseitig sein. Wir dürfen nicht auf der einen Seite vom Pferd runterfallen und so tun, als wäre Israel nur gut. Ja, denken wir auch an die Siedlergewalt in Judäa und Samaria, was ja nur noch Westjordanland oder Westbank heißt. Das ist mir sehr wichtig. Und doch habe ich als Christ ja eine besondere Berufung, an der Seite Israels zu stehen und an der Seite des jüdischen Volkes. Und wenn ich nach wie vor weiß und höre, manchmal schreiben es mir Menschen, manchmal kriegt man es ja auch einfach in den Medien mit, dass Juden Angst haben in Deutschland, ihre jüdische Identität zu leben im Jahr 2025, das ist für mich unglaublich. Und deswegen bete ich so viel wie noch nie in meinem Leben für Israel, für das jüdische Volk, auch für den Gazastreifen, die Länder drumherum, für den Nahen Osten und lade dich ein, das auch zu tun. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht dazu sagen, aber es war für mich, du siehst es ja auch anhand der Podcasts, die ich gemacht habe, beziehungsweise auch anhand der Blogbeiträge, dass das ein Thema war, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und ein Thema, was auch, ja, ich will mal sagen, ganz krass hochgekocht ist und ganz schnell wieder relativ ruhig war die Ermordung von Charlie Kirk. Am 10. September wurde er bei einer öffentlichen Veranstaltung erschossen. Und was ich an dieser Stelle, was ich so bezeichnend fand, war das Framing. Je nachdem, wer darüber berichtet hat, hat ihn geframed. Man hätte ja einfach sagen können, ein junger politischer Aktivist ist erschossen worden. Aber das war vielen nicht genug, sondern man musste ihn labeln. Mit rechtskonservativ, mit Trump-nah, mit radikal-religiösem Verschwörungstheoretiker, Hetzer, rassistisch, sexistisch, menschenfeindlich und. Und es zeigt mir, wie gespalten unsere Gesellschaft leider ist. Und ich will damit nicht sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn er politisch anders gewesen wäre. Überhaupt nicht. Was ich nur richtig schlimm fand, war, dass ihm von Christen, auch die ich kenne, also ich meine, da war ich noch auf Facebook, dazu komme ich nachher noch, wenn ich manche Facebook-Artikel gelesen habe, haben ihm Christen den Glauben abgesprochen. Und zwar Christen, von denen ich denke, Mensch, das hätte ich dir nicht zugetraut. Christen, die ich schätze, die ich kenne, die ich mag, wo ich immer dachte, boah, die sind nicht so radikal oder so, ne? So extrem im Ablehnen anderer. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Was maßt du dir an, einem anderen seinen Glauben an Jesus abzusprechen? Nur weil er politisch anders denkt als du. Und da sind wir wieder beim Thema Politik. Deswegen war mir das nämlich am Anfang so wichtig zu benennen, weil ich glaube, dass sich das auch durch christliche Themen zieht. Also ich sage jetzt mal ganz krass, wenn du weißt, dass Person XY diese oder jene Partei wählt oder nicht wählt, dann ist er ein guter oder ein böser Christ. Und das ist doch schlimm. Gibt es gute und böse Christen? Ich glaube nicht. Es gibt Christen und es gibt nicht Christen oder Menschen anderen Glaubens oder nenn's wie du willst. Und ich finde es so schlimm, dass, also anders gesagt, wenn von säkularen Medien über Charlie Kirk berichtet wird und er alles Mögliche geheißen wird, ja, dann denke ich mir, kann ich sogar nachvollziehen, weil einfach das Mindset ein ganz anderes ist. Ist überhaupt nicht die Frage. Aber als Christ kann ich nicht sogar noch über den Tod des anderen, jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtig und sage, nicht gerade traurig sein. Also was ich da gelesen habe teilweise, da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und wenn ich dann sehe, natürlich, ich bin ja auch nur in meiner Bubble, ja, also ich sage ja subjektiver Jahresrückblick, wenn ich dann noch das lese oder höre von denen, die sonst immer sehr stark sind, dass man sich für alle einsetzen soll, dass man niemanden benachteiligen darf, was ja alles gut und richtig ist, ja. Die immer laut nach Toleranz rufen und so. Alles gut, alles richtig, aber an der Stelle eben nicht. Das hat mich schon nachdenklich gestimmt. Und deswegen war ich froh, eigentlich, dass dieses Thema auch schnell wieder runtergekocht ist. Weil es ja auch um viel mehr geht als um einen einzelnen Menschen. Was ich interessant fand, war dann wiederum aber auch zu sehen, wie manche Christen in den USA reagiert haben, nämlich nicht mit Krawallen oder Ähnlichem, sondern mit Gebet. Und das fand ich richtig, richtig stark. Und warum ich dieses Thema hier auch aufnehme, ist, weil es mir zeigt, dass wir lernen müssen, unterschiedliche Meinungen auszuhalten. Und das ist der Toleranz, ne? Den anderen stehen zu lassen, auch wenn er meiner Meinung widerspricht. Und ich fände es so gut, wenn wir das noch mehr lernen. Ich schließe mich damit ein. Ich schaffe das auch nicht immer, ja, ohne blöden Gedanken über den anderen oder so. Aber das ist mein Wunsch. Das ist wirklich mein Wunsch, dass wir das lernen, neu lernen, den anderen stehen zu lassen und zu sagen, hey, okay, ich finde deine Ansicht, also wenn diese Ansichten eben nicht extremistisch sind, ne, oder menschenfeindlich, vollkommen klar. Aber nur weil jemand eine andere politische Meinung hat oder eine andere Glaubensmeinung, religiös, was auch immer, lasst uns doch in der Sache streiten und danach ein Bierchen trinken oder einen Wein oder einen Kaffee oder keine Ahnung was. Ich glaube, das müssen wir wieder neu lernen. Und Ein letzter Gedanke, den ich noch teile zum Thema Kirche und Zeitgeschehen und so, das ist, dass dieses Jahr, wie ich finde, sehr viele Dokus in Anführungszeichen, anders kann man es ja nicht nennen als in Anführungszeichen, über christliche Gemeinden oder Werke veröffentlicht wurden. Oft in den öffentlich-rechtlichen Medien, ARD, ZDF oder den dritten Programmen in Anführungszeichen oder halt auf deren YouTube-Kanälen. Also die haben ja von nichts Halt gemacht. ICF war mal wieder ganz dick vertreten, München wie auch Zürich, mehrfach sogar München. Oder Gebetshaus Augsburg, jetzt ganz aktuell ist vor wenigen Tagen eine Doku online gewesen. Oder die Obros, also falls du sie nicht kennst, zwei Geschwister, die rappen. Und man könnte auch noch Fußballstars, Bundesligaspieler oder auch sonst weltweit Topstars, die sich zu einem christlichen Glauben bekennen. Und all das wurde in diesem Jahr, finde ich, wieder, ich habe immer wieder, wenn ich so darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, oh, es ist wieder so eine neue Welle da. Das kommt immer in Wellen, dass über die berichtet wird. Und die Statements sind nicht neu. Das ist das Verrückte. Aber ich habe so den Eindruck, die Medien meinen, es ist mal wieder so weit, wir müssen jetzt mal wieder Menschen, die das noch nicht wissen, darüber informieren, wie diese Christen sind. Also sie sind konservativ in einem hippen Gewand, sie stehen für konservative Werte und geben sich modern. Sie sind homophob und politisch rechts oder sogar nahe am Rechtsextremen. Und Sektenbeauftragte der Kirche oder teilweise auch Theologieprofessoren in Klammern, oftmals der zweiten und dritten Riege, das darf man nicht vergessen. Ich habe noch selten in solchen Dokus, also wirklich gestandene Theologieprofessoren, zur Sprache kommen sehen oder hören. Ja, dann steht dann zwar Professor und so weiter und dann google ich mal und suche mal und sehe, naja gut, die theologische Fakultät ist wirklich nicht die in Deutschland, wie soll man sagen, on top ist oder so. Also, und all die ringen sich dann ein Statement ab, aber am Ende müssen sie dann immer konstatieren und sagen, nee, eine Sekte ist es nicht. Oder ja, eigentlich tun sie ja nichts Falsches. Aber es wird immer so gekratzt, ne, dass sie so kurz vor homophob, vor politisch rechts, vor zu extrem sind. Und das Krasse ist halt, am Ende müssen selbst ihre Gegner eingestehen und sagen, ja, Sekte ist es nicht. Und was ich total witzig finde, ist, wie das Gebetshaus Augsburg darauf reagiert hat. Wenn du willst, geh mal auf deren Insta-Profil oder auch bei Johannes Hartl oder dem Elias Gläser. Das ist total witzig genommen, mit Humor genommen und auch gezeigt, wie zum Beispiel der Zugriff auf ihre Website dadurch extrem gestiegen ist. Und das finde ich das Witzige daran, dass es ja am Ende auch eine gute PR ist. Was ich aber schade finde, ist, dass es diesen Impetus gibt, Christen schlecht dastehen lassen zu wollen. Weil ich teilweise auch weiß, wie diese Dokus entstanden sind oder wie die Medienschaffenden dann im Vorfeld die Leute anschreiben und so und was dann am Ende rauskommt und wie teilweise die Aufnahmen waren und wie dann des Endproduktes. Und das finde ich halt schade. Gleichzeitig aber ist es doch auch schön. Christen werden wahrgenommen. Ist doch mega. Finde ich richtig gut. Also ich sehe das nicht nur negativ. Ich finde es natürlich schade, dass diese Dokus, deswegen sage ich so in Anführungszeichen Dokus, weil sie ja nicht wirklich widerspiegeln, was ist, sondern es steht ja schon fest, in welche Richtung das gehen soll. Und trotzdem ist es cool, weil es ein bisschen PR ist und weil ich finde, dass Christen dadurch präsent sind in den Medien wie selten zuvor. Mega. Am Ende ist es gute PR in Anführungszeichen für Jesus. So, das waren so ein paar zum Thema Menschen, Kirche, Emotionen und Kirche und Zeitgeschehen. Jetzt will ich dir ein paar Personen vorstellen oder über die sprechen, kurz und knackig. Und ich mache das. Nee, ich frage. Also, jeder hat sowas an sich, wo ich sage, was könnte das für dich an Inspiration sein? Oder welche Personen sind es bei dir? Also, Die erste Person, die ich nennen will, ist Tom David Frei. Seine Bio auf Insta, das schreibt er, konservative Werte, liberale Denkweise und Klarheit ist größer, also größer Zeichen als Konformität. Und das Schöne ist, ich habe Tom in diesem Jahr auch persönlich kennenlernen dürfen. Er war am 7. Oktober zu einer Veranstaltung bei uns in der Gemeinde und vor wenigen Tagen war er mit seiner Family bei uns zu Hause, war im Gottesdienst und dann sonntags bei uns. Das war richtig schön und ich habe viel auch zwischenzeitlich mit ihm geschrieben und er ist ein Journalist, wo ich sage, der hat den Namen Journalist verdient. Und er ist ja, das sagt er auch in seinem Podcast immer wieder, Tom David Frei, seinem Namen alle Ehre machend, ein freier Journalist. Und das schätze ich so sehr an ihm und das liebe ich so sehr. Und Tom, falls du das hörst, mach bitte so weiter. Natürlich, wenn er sagt, konservative Werte, liberale Denkweise, dann ist es ja genau auch das, was ich so mag und schätze, dass wir in den konservativen Werten uns einig sind. Und ich sehe in seiner liberalen Denkweise und auch in diesem Statement Klarheit über Konformität, er versucht wirklich darzustellen, was ist. Also wenn ich alleine seine Berichterstattung über Israel sehe, also Israel und auch im weitesten Sinne, er hat ja zum Beispiel auch über, als der Putsch in Syrien war, hat er ja auch einen Vierteiler inzwischen, ist es darüber gemacht. Ich habe alle Folgen gehört, weil es einfach so aufschlussreich war. Und ich schätze ihn so sehr für seine Klarheit, für seine Werte, die er lebt und vertritt. Und ich auch weiß, wie integer er da ist und wie sehr er das, was er, also ich sage jetzt mal, was er vor der Kamera lebt, auch hinter der Kamera lebt und dass er einem nichts vorspielt. Und ich wünschte ihm ein viel, viel größeres Publikum. Weil ich glaube, dass seine Stimme wie eine prophetische Stimme ist in unserer Zeit, die wir hören müssen. Die wir wirklich hören müssen. Weil er die Dinge auch anspricht, die unbequem sind. Gleichzeitig aber so ein krasses Wissen ist. Also ich weiß nicht, wer mehr weiß, Wikipedia oder er. Es ist Wahnsinn. Es ist echt krass. Also zu politischen Themen, natürlich Nahe Osten, aber auch darüber hinaus. Boah, alter Schwede, da wünschte ich nur einen Teil davon zu wissen. Das wäre schon richtig cool. Und Tom hat mich in diesem Jahr eben auf einer persönlichen Ebene, auch weil wir uns kennengelernt haben, begleitet, aber seine Podcasts oder YouTube-Videos, die kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, weil er recherchiert, sachlich berichtet und freier Journalist ist. Er muss nicht irgendetwas sagen, was eine Redaktion oder ein Medienunternehmen von ihm möchte oder erwartet, sondern er steht für freien Journalismus. Und deswegen empfehle ich ihn dir von Herzen. Ein zweiter Mensch, den kenne ich nicht persönlich, leider noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich vielleicht eines Tages. Das ist Bilal Aloge. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Er und seine Frau betreiben das Jaffa-Restaurant in Freiburg. Wir waren im Sommer dort, haben den Geburtstag meiner Frau dort gefeiert als Familie, also waren dort essen und haben mit seiner Frau ein bisschen gesprochen. Und jetzt in ein paar Tagen haben wir wieder einen Tisch dort reserviert, gehen mit Freunden dorthin und vielleicht ist er dann ja dort. Ich habe höchsten Respekt vor ihm. Er ist, wenn ich es richtig weiß, syrischer, muslimischer Kurde. Er ist kein Jude, aber er betreibt ein israelisches Restaurant. Und ich meine, jetzt nur mal so nebenbei, Israel ist ja auch nicht nur jüdisch. In Israel gibt es ja so viele Kulturen und Nationalitäten, Religionen, die sich natürlich auch widerspiegeln dann in der Gastronomie. Und er betreibt eben ein israelisches Restaurant, das Jaffa in Freiburg. Und er hat in diesem Jahr, also ich verlinke dir einen Artikel auf bild.de, der erschienen ist, schon vor ein paar Monaten, und auch das Insta-Profil von seinem Restaurant. Er setzt sich so krass für Israel und Juden ein. Ganz oft postet er dann auf Insta oder das Jaffa-Restaurant eben, wenn wieder zum Beispiel Bar Mitzwa-Feiern waren in seinem Restaurant oder wenn jüdische, teilweise auch bekanntere jüdische Personen runden Geburtstag oder was auch immer bei ihm feiern und das ganze Restaurant mieten oder so. Genauso ist er auf Demonstrationen oder macht sich einfach durch Insta-Posts auch stark für Juden und für Israel. Boah, und ich finde es so mega, abgesehen davon. Also, wenn du in Freiburg oder in der Region wohnst, du musst dort essen gehen. Es ist ein Feuerwerk für den Gaumen. Also wirklich. Und du unterstützt damit jemanden, ich sage jetzt einfach mal so, das Herz am rechten Fleck hat. Und ich bin so beeindruckt von ihm, wirklich, wie er als, ich meine, inzwischen ist er bekannter, sind viele Artikel erschienen und auch Insta-Account, hat immer mehr Follower und so, aber in Anführungszeichen, er ist ja nur Gastronom. Und gleichzeitig ist es ihm so ein Herzensanliegen, an der Seite Israels und des jüdischen Volkes zu stehen, dass es für mich wirklich immer wieder, ja, ermutigend, wirklich ermutigend, inspirierend und einfach richtig schön zu sehen. Und ich freue mich, in wenigen Tagen, Anfang Januar, wieder dort zu Gast zu sein und lecker zu essen. Noch jemand, der einer ähnlichen, aus einer ähnlichen Richtung kommt, das ist Ahmad Mansour. Natürlich kenne ich ihn auch nicht persönlich, weil er ja inzwischen wirklich sehr bekannt ist. Ahmad Mansour ist, auf Wikipedia steht, ein israelisch-deutscher Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft. Und damit hast du schon sein ganzes Dilemma. Er ist israelisch-deutscher Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft. Und was Ahmad Mansour macht, also da kann man nur höchsten, größten, wie sagt man, egal, Respekt zollen. Er selber als jemand, der aus dieser Region kommt, aus dem Nahen Osten, als quasi arabischer Israeli, der, so schreibt es Wikipedia weiter, aufwuchs in einer nicht praktizierenden muslimischen Familie, aber während seiner Schulzeit nach eigener Aussage in seiner Moschee in Kontakt kam mit einem fundamentalistischen Lehrer, wodurch er zu einem Islamisten geworden sei. Sein Studium der Psychologie mit Abschluss als Bachelor in Tel Aviv, bei dem er in Kontakt mit der westlichen Kultur gekommen sei, habe ihm geholfen, sich vom Islamismus zu lösen. Und heute ist er unterwegs in ganz Deutschland, spricht auch in Talkshows, im Fernsehen und ist jemand, der auch ganz stark an der Seite Israels steht, der den Nahen Osten wie kaum jemand anderes versteht und der vor dem Islamismus warnt. Und das müsste er ja nicht tun. Also, aber gleichzeitig steht er unter Polizeischutz. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich finde es so mutig, weil er nicht aufhört. Er erhebt seine Stimme nach wie vor und er tut es. Einerseits natürlich auch, um zu warnen in Deutschland. Andererseits aber freut es mich, dass er auch an der Seite Israels steht. Und ich empfehle ja einfach seine Bücher, seine Podcasts oder YouTube-Videos oder keine Ahnung, wenn er in Talkshows ist, dass du einfach mal reinschaust. Wirklich ein richtig, richtig inspirierender Mann. Und ich finde, manchmal ist er mir, also schon, wie soll ich das sagen? Ich bin ja jetzt auch niemand, der jedes Wort zweimal überlegt. Aber er ist manchmal echt schon mir fast so ein bisschen zu forsch oder so. Ja, also er ist schon, nimmt kein Blatt vor den Mund. So, das gefällt mir natürlich auch. Und ja, schau es dir einfach an, was er zu sagen hat oder lies, was er zu sagen hat. Und jetzt werde ich mal noch eine Runde persönlich oder noch persönlicher. Menschen, die mich in diesem Jahr auch begleitet haben, inspiriert haben, ermutigt haben, wie kaum jemand anderes, das ist unser Gebetsteam. Die kennst du nicht, außer ihr vom Gebetsteam, die ihr zuhört. Damaris und ich haben seit einiger Zeit ein Gebetsteam. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge benannt. Inspiriert sind wir da worden vor ein paar Jahren auf der Amore-Konferenz vom Tobi und Frau Geteichen. Da gab es so eine Pastoren-Lounge, wo man auch nochmal Talks hatte mit ihnen und so. Und da haben sie erzählt, dass sie ein Gebetsteam haben von ein paar Personen, wo sie dann auch eine WhatsApp-Gruppe haben und dort wirklich ungefiltert alles reinschreiben können. Und das hat uns so inspiriert, dass der Marius und ich jetzt eben auch 5 Leute haben. Das sind ganz langjährige Freunde von uns, die kennen wir teilweise seit dem Studium, also wirklich schon lange, bin ja alt. Und diese 5 Personen, ist es einfach ein Traum, sie an unserer Seite zu haben, weil wir das auch so machen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da sie nicht um die Ecke wohnen, es wirklich sehen, tun wir uns nicht oft, was schade ist. Auch, also wir tun es auch, aber viel zu selten. Aber wenn wir dann den Kontakt nur darauf reduziert würden, wäre das viel zu wenig. Und ey, ich sage immer, ey, wir kotzen uns da aus. Und das ist so gut, weil sie so treu für uns beten, weil sie für uns da sind, weil sie uns ermutigen. Und das ist einfach Hammer. Und ich wünsche dir auch so jemanden. Ich wünsche dir Menschen, die für dich da sind, die für dich beten. Wir haben das getan, weil wir auch als Pastoren, Ehepaar sozusagen, ja, unter einem gewissen oder in einem gewissen Kampf stehen. Und deswegen war uns das wichtig, nachdem wir das von Tobi und Frau Geteichen gehört haben, das auch zu machen. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen an, wie soll man sagen, Veränderung oder etwas Neuem, was wir begonnen haben in der letzten Zeit. Das ist für uns so eine geistliche Rückendeckung und Stärkung und menschlich gesehen einfach. Wir schreiben dort wirklich ungefiltert rein. Also das, ja, wirklich. Dort schreiben wir Dinge, die eigentlich niemand sonst hört. Aber auch schöne, keine Sorge, wir schreiben auch schöne Sachen rein. Und ihr fünf, wenn ihr das hört, danke, dass es euch gibt. Und ich ermutige dich nochmal, such dir auch Menschen oder bete darum, lass es dir von Gott zeigen. Wir haben das auch getan, wir haben Gott gefragt, ey, wer könnte das bei uns sein? Und das war total crazy, wie Damaris und ich dann ganz schnell die gleichen Personen im Sinn hatten. Das war wirklich Wahnsinn. Und ich ermutige dich, und wenn es eine Zweierschaft ist oder so, die ich auch habe, könnte ich auch viel dazu sagen, dann mach das. Wir brauchen einander. Christsein war nie als Solo-Ding geplant. Und eine letzte Person, die mich dieses Jahr besonders inspiriert hat, war meine Frau. Das sage ich nicht, weil ich das sagen muss, weil sie meinen Podcast hört, weil das tut sie gar nicht. Das ist so bei uns zu Hause Running Gag, da mache ich es keine Podcast-Hörerin. Aber manchmal hört sie dann doch ein, vielleicht hört sie das auch, keine Ahnung. Ich will jetzt auch gar nicht auf so der sentimentalen Ebene jetzt machen, ja, und so hier wie bei einer Widmung oder Rosamunde Pilcher mäßig, gibt es hier eigentlich noch diese Filme? Egal. Also, nein, weil ich will dir einfach sagen, warum sie mich inspiriert hat, weil sie eine Beterin und Kämpferin an meiner Seite ist. Und sie verkörpert und hat es in diesem Jahr besonders mit allen Höhen und Tiefen, und dazu komme ich gleich noch, wie niemand an meiner Seite getan, dass sie Leidenschaft und Besonnenheit verkörpert. Immer wieder hat sie auch 2. Timotheus 1, Vers 7 zitiert oder im Gebet so dafür gebetet. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kraft und Liebe finde ich mega cool. Besonnenheit finde ich echt anstrengend. Wirklich. Also wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du es auch. Besonnenheit, das bedeutet nämlich, dass man nochmal kurz still sein muss oder nochmal kurz zurückrudern muss oder dass man nochmal die Sachen durchdenkt oder dass man eben nicht gleich das Erste sagt, was einem in den Sinn kommt oder dass man nicht sofort irgendeinen Facebook-Post absetzt oder Kommentar, sondern dass man besonnen ist. Ja, und das ist halt... Oh. Also von Kraft, Liebe und Besonnenheit ist Besonnenheit bei mir ganz klar auf Platz 3. Aber sowas von. Aber Damaris verkörpert eben Besonnenheit und Leidenschaft. Also, weil weißt du, für mich, vielleicht kennst du das auch, wenn du ähnlich tickst, Besonnenheit hat für mich immer sowas Ausbremsendes, sowas, ich bin eher so der Attacke-Typ, so nach dem Motto, um Entschuldigung bitten ist einfacher als um Erlaubnis. Ja? Also einfach mal machen, einfach mal losgehen. Ja, und am Ende merkst du dann manchmal halt doch, naja gut, vorher zweimal drüber nachdenken wäre auch sinnvoll gewesen. Aber dann denke ich manchmal, oh, aber wenn ich das mache, das dauert doch wieder. Oder am besten noch Leute mit ins Boot nehmen und ich denke, ja klar, meine Güte, habe ich Zeit bis in 10 Jahren oder was. Und Damaris hat in diesen letzten Monaten und in diesem Jahr das für mich wirklich besonders verkörpert, dass Leidenschaft und Besonnenheit Hand in Hand gehen können. Und das Gottvertrauen und menschliches Planen, Handeln und strategisch sein Hand in Hand gehen können. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann frag sie. Dann frag sie, sie kann dir dazu ganz viel sagen. Und mich hat sie megamäßig inspiriert. Und jetzt will ich ganz zum Schluss noch auf Emotionen eingehen, als ob es bisher unemotional war. Aber gut, es heißt ja Menschen, Kirche, Emotionen. Und ich verlinke dir ganz viel in den Shownotes, das hast du schon gemerkt. Ich will dir so ein paar Emotionen, die ich hatte, in diesem Jahr auch nahe bringen oder darüber reden. Eine für mich vielleicht die stärkste und größte war meine Israel-Reise. Ich war ja im April dieses Jahr eine Woche in Israel. Tobi Teichner hatte mich gefragt, ob ich mit will. Es waren hauptsächlich ICF-Pastoren und Mitarbeiter, noch vier, fünf andere aus Kirchen in München. Und ich war, wenn ich es richtig weiß, sozusagen der Einzige, auf den weder München noch ICF zugetroffen hat. Und nur by the way, es fällt mir jetzt gerade nur so ein, ich war so tief beeindruckt von wirklich der geistlichen Tiefe der, ich sage jetzt mal, der ICF-Leute, Pastoren, Mitarbeiter. Ich meine, überrascht hat es mich nicht, weil, das wirst du sicher schon mitbekommen haben, dass ich sicher keiner derer bin, die ICF immer nur so als so eine hippe, moderne, was weiß ich, was Church abtun. Nein, da ist richtig Fundament dahinter. Aber das nochmal live zu erleben, das war mega. Das war richtig stark. Das war richtig, richtig stark. Also bevor du nochmal zu früh über das ICF urteilst, frag mich als Nicht-ICFler nochmal. Ich kann dir ein paar Sachen sagen. Ja? Also keine Sorge, ich plaudere da nichts aus. Aber es war wirklich, wirklich mega schön, das zu erleben. So. Was mich an dieser Reise, eigentlich hat es mir Damaris gespiegelt, hat gesagt, dass ich ein Strahlen hatte. Oder nee, Marleen, meine Tochter war es. Ich hatte auf den Fotos, weil ich habe für meine Family einen Vlog, also einen Videoblog gemacht. Ich habe jeden Tag ein Video gemacht, so, keine Ahnung, 6, 7, 8 Minuten mit Fotos, mit Videos, aber auch mit Statements von mir. Die hat nur meine Familie gesehen, diese Videos. Und meine Tochter sagte eben, dass ich ein Strahlen habe in den Augen, wie ich es nie hatte. Und mehr muss ich dazu nicht sagen. Für mich war diese Israel-Reise ein Augenöffner und eine emotionale Explosion im positiven Sinne. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich, das kann ich dir nicht mit Worten beschreiben. Was ich dort erlebt habe, war unglaublich. War unglaublich. Und das Krasse war, und darüber habe ich auch noch nie gesprochen, aber jetzt dir, meinem Podcast-Hörer, verrate ich es. Wir waren, ich glaube, es war der zweite Tag, wenn ich es richtig weiß, weil wir in Jerusalem angefangen haben. Ich glaube, es war der zweite Tag, ja, müsste gewesen sein. Da waren wir unter anderem auch im Felsengrab, also wo man vermutet, dass es das Grab Jesu war und die Auferstehung. Und es ist ja ein sehr geistlicher Ort, weil der auch von einer, wie nennt man das, Organisation getragen wird, die ein geistliches Anliegen hat und den Menschen nicht nur jetzt irgendwie so die heiligen Stätten irgendwie nahebringen will, sondern auch was geistlich dort geschehen ist, auch Verstehung, ja, also crazy. Wir waren dort, hatten dort Lobpreis in so einer kleinen Kapelle mitten in diesem wunderschönen Garten, ja, Garten. Und es hat mich so tief geistlich und emotional bewegt, wie schon lange nichts mehr. Es war für mich wirklich wie das in mir ganz viel sich geistlich geöffnet hat, wie das in meinem Herzen ganz viel aufgegangen ist. Und wahrscheinlich musste das zu Beginn so sein, weil ich jeden Moment dieser Reise aufgesaugt habe. Wirklich. Jeden Moment. Es war unglaublich. Wir haben danach gescherzt und haben gesagt, nach dieser einen Woche, boah, diese 3 Wochen in Israel, die waren schon intensiv. Weil so hat sich's angefühlt. Und ich bin so, also wie, keine Ahnung, wie auf Adrenalin oder wie so, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht beschreiben. Es war unglaublich. Unglaublich. Und mein Glauben, meine Theologie, mein Verständnis von Bibel, wenn du plötzlich an den Städten bist, die du immer in der Bibel liest, jetzt bist du dort vor Ort und liest an dieser Stelle, hockst am See Genezareth und liest dann Dinge, die eben am See Genezareth gespielt haben oder Kapernaum oder Berg der Seligpreisung. Natürlich eindrücklich. Auf eine ganz krasse andere Weise war auch das Nova-Festival-Gelände, das wir besucht haben. Oder Jerusalem mit all seinen, also ich meine, da könntest du ja Tage verbringen, ja, wir haben ja nur einen Bruchteil gesehen, Davidstadt, Hiskia-Tunnel und all das, was dann dort in der Bibel, was du liest, ist plötzlich vor dir. Wahnsinn. Und wenn du das auch möchtest, ich werde 2026 von Ende Mai bis Anfang Juni eine Woche eine Israel-Reise anbieten. Ich setze den Link auch in die Shownotes. Diese Reise ist eine Gemeindereise, aber wir haben als Partner sozusagen oder Veranstalter mit East Tours, den Adi Fura, der auch in Israel war, mit dem ICF, wo ich eben dabei war. Und deswegen ist die Reise ja auch auf seiner Seite ausgeschrieben. Das heißt, jeder darf mit. Und ich ermutige dich, also gerade wenn du noch jünger bist, definiere jung, ist mir egal, jünger als ich. Ich wollte immer schon nach Israel, es war mein erstes Mal Israel und ich wünschte mir, ich hätte es früher getan, weil ich glaube, dass es meinem Glauben noch mehr Feuer gegeben hätte. Also deswegen, herzliche Einladung, wenn du das auch miterleben willst, all das, was ich dir gerade gesagt habe, diese ganzen Stationen und noch einige mehr werden wir auch machen. Ich freue mich jetzt schon riesig. Also melde dich gerne an. Eine zweite Emotion, die hatte etwas Befreiendes und das ist auch etwas, was dir vielleicht einen Gedanken wo du dir Gedanken machen kannst. Ich habe mich in diesem Jahr von Facebook getrennt. Ich war, 16 Jahre auf Facebook. Ich war schon auf Facebook, wo noch kein Mensch gefühlt drauf war, hatte mich damals dann wieder abgemeldet, weil nichts los war und irgendwann wurde es dann mehr, dann bin ich auch wieder hin. Ich habe einfach gemerkt, mir tut es nicht gut. Die Diskussionen, die ich dort geführt habe, die waren schon viel weniger. Ich war schon viel mehr dort im Diskutieren. Aber es hat mir nicht gut getan. Und ich habe auch gemerkt, es tat mir nicht gut, was ich dort gelesen habe von Menschen, die in meinen Augen, ja, sie mögen das anders sehen, aber in meinen Augen, eine geistliche Entwicklung genommen haben, die nicht gut war und die von Verletzungen herrührt und die dazu führte, dass sie andere verletzten. Teilweise mich, aber auch andere Leute. Und das geschieht dann halt öffentlich in so einem Raum auf Facebook, wo ich sage, tut mir nicht gut. Und ich habe dann entschieden, mich nicht nur einfach abzumelden, also auszuloggen oder so, sondern meinen Account zu löschen. Das habe ich gemacht. Und soll ich dir was sagen? Ich vermisse bis heute nicht einmal, wirklich. Ich lüge dich nicht an. Nicht einmal habe ich gedacht, oh, wäre ich doch jetzt noch gerne auf Facebook. Oh, jetzt noch eine schöne, sinnlose Diskussion am Ende des Tages. Oh, jetzt noch aufregen über diesen Artikel. Ah, und jetzt noch die Message beantworten, wo der dir ans Bein pinkelt. Das wäre jetzt doch so schön. Kein einziges Mal, wirklich. Und vielleicht ist so dieser Jahreswechsel, ne? Ich will jetzt gar nicht sagen als guten Vorsatz oder so, aber vielleicht ist das für dich ja auch was, wo du sagen kannst, Mensch, was tut meiner Seele nicht gut? Und wovon kann ich mich trennen? Ich hoffe nicht, dass es mein Podcast ist. Was tut meiner Seele nicht gut und wovon kann ich mich trennen? Emotionen. Und ich sag dir, also Menschenkirche Emotionen heißt ja diese Folge und meine Emotionen, die ich auf Facebook hatte, die waren meistens nicht positiv. Aber wirklich nicht. Ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut, also weg damit. Was ist es bei dir? Vorletzte Emotion, die wir auch als ganze Family in diesem Jahr durchgemacht haben, war so ein gewisses Wechselbad der Gefühle. Es stand zwar schon länger fest, aber ich habe jetzt Anfang März dieses Jahres es der Gemeinde gesagt, dass ich nächstes Jahr im Sommer aufhöre. Und dann waren natürlich monatelang, wochenlang Gespräche, Anfragen. Also, es war wild. Es war wirklich wild, bis ich dann im November gewählt wurde und das dann auch öffentlich ja gemacht habe, dass ich ab nächsten Sommer Pastor, heißt es ja in Norddeutschland, Pfarrer, Pastor der Matthäusgemeinde in Bremen sein werde. Darauf freuen wir uns riesig, wirklich. Und gleichzeitig ist es immer noch ein Wechselbad der Gefühle, denn es ist so viel unklar. Wirklich ganz viel. Also was so Äußerlichkeiten in Anführungszeichen betrifft. Allein der Schulwechsel unserer Kids, ja, wechsel mal von Baden-Württemberg nach Bremen. Das bedeutet, du hast hier bis Ende Juli Schule und Mitte August beginnt die Schule wieder in Bremen. Da müssen wir ein bisschen kreativ werden, dass unsere Kids ein bisschen mehr Sommerferien haben. Haus, Wohnung, wo wohnen? Wir wissen, auf welche Schule wir unsere Kids schicken wollen. Das ist schon sicher. Damit sind wir auch, was Wohnung betrifft, in einer gewissen Weise, naja, nicht festgelegt, aber find da halt mal eine Wohnung und so. Also auch Job von meiner Frau, wie geht's da weiter? Eigentlich wollte sie ein Jahr Sabbatical machen. Ich will ein Sabbatical machen zwischen den beiden Gemeinden. 2 Monate, eigentlich 3 wären cooler, aber 2 wären gut, weil ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, so ein Sabbatical zwischen 2 so intensiven Abschnitten. Ja, da ist so viel noch unklar. Und es ist und bleibt ein Wechselbad der Gefühle. Und das kennst du vielleicht auch in ganz, ganz anderen Zusammenhängen. Ja. Ich will dir nur als Ermutigung mitgeben, schau auf die kleinen Wunder, die Gott tut. Das hat er bei uns getan. Und es hilft dann manchmal in den Momenten, wo du wieder heulst, und das tun wir, und den Kopf schüttelst und dich fragst, ey, wie soll das alles funktionieren? In den Momenten dich festzuhalten an den Dingen, die Gott schon getan hat. Das ist kein Klammern, weißt du, kein Halten nach dem Strohhalm, sondern das ist ein Festhalten an den realen Versorgungen Gottes. Und dazu ermutige ich dich, wenn du auch, vielleicht war 25 auch so ein Jahr für dich oder vielleicht wird 26 so ein Jahr für dich, so ein Wechselbad der Gefühle, dann halt dich fest an dem, was Gott getan hat und schreib es auf. Wir haben ganz viel, was im Zusammenhang mit diesem Stellenwechsel und dem Enden des Dienstes hier und dem, wo noch gar nicht klar war, was kommt dann als Neues und so. Wir haben ganz viel aufgeschrieben und das ist so wichtig, das ist so gut, weil du dich daran festhalten kannst. Und nochmal, ich freue mich mega, ja, und ich merke jetzt auch vor Weihnachten, letztes Weihnachten hier in der Gemeinde, als Family hier und so, es ist auch ein Loslassen und nicht nur einfach. Und auch als Familie, ne, von der Schweizer Grenze nach Norddeutschland, Alter, da gehst du ja durch verschiedene Kulturzonen Deutschlands und landest in einer ganz anderen. Also es ist nicht nur einfach. Nur weil ich mich auf etwas freue, heißt ja nicht, dass der Weg dorthin einfach ist. Der ist nicht einfach. Und trotzdem halten wir fest an den Versorgungen, an den Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Ey, und das macht er bei dir auch. Und dazu lade ich dich ein. Schau, wo hat Gott dich 25 versorgt? Vielleicht hast du ein bisschen Zeit, so im Jahreswechsel irgendwie so, wo du sagen kannst, ey, ich guck mal ein bisschen zurück auf 25. Wo habe ich kleine Wunder erlebt oder auch große Wunder. Wo habe ich erlebt, dass Gott mich versorgt? Und wenn er das 25 getan hat, wird er das auch 26 tun. Denn Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Und meine letzte Emotion, die hat was eventuell mit dir zu tun. Das sind nämlich die Rückmeldungen, die ich auf meinen Podcast bekommen habe. Ich bin so überwältigt von manchen Rückmeldungen. Ich würde jetzt am liebsten ganz viele zitieren. Das mache ich aber nicht, weil ich die jeweiligen, Personen nicht gefragt habe um Erlaubnis. Aber ihr habt mir teilweise Rückmeldungen gegeben, für die ich so mega dankbar bin, weil sie mir zeigen, das, was ihr hier hört, das verändert euer Leben und euren Glauben. Und ich muss auch auf manche reagieren und antworten. Es tut mir leid, dass da, aber Weihnachtszeit ist halt ein bisschen viel los so. Aber seid euch sicher, ich lese wirklich jede Rückmeldung, auch jeden Kommentar, Spotify oder so, aber auch jede Mail, ich lese sie. Und ich bin wirklich überwältigt davon, denn auch jetzt, ich bin hier vor meinem Rechner, spreche in ein Mikrofon rein und weiß nicht, was dabei rauskommt. Und dann bekomme ich Rückmeldungen von euch, die mich wirklich zutiefst bewegen und wofür ich mega dankbar bin. Mein Podcast heißt Einfach Glauben. Und mein Slogan ist immer so, in einer immer komplexer werdenden Welt will ich dir helfen, im Alltag zu glauben. Und die Rückmeldungen übertreffen das noch bei weitem. Das sind Lebensveränderungen, Glaubensveränderungen, Rückkehr zu Jesus, Bekehrungen, in tiefsten Nöten Versorgung oder Zuspruch erleben. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und das freut mich mega. Das freut mich so sehr, weil ich dann weiß, irgendwie das, was ich hier mache, das hat doch irgendwo einen Sinn. Und während ich das so sage, stelle ich fest, dass das, glaube ich, die längste Folge wird, weil wir am Ende bei knapp über einer Stunde sind. Und wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann sage ich dir Danke. Danke für 2025. Danke, dass du Teil dieses Podcasts bist. Gib mir nach wie vor gerne Feedback, Rückmeldung, auch kritisches, vollkommen in Ordnung, aber auch schönes natürlich. Ich freue mich wirklich, dass hier so eine, Community ist übertrieben, es ist ja schon ein bisschen One-Way-mäßig hier so, aber ihr könnt gerne auch schreiben, ey, gibt es Gäste zum Beispiel, wo ihr sagt, ich habe immer wieder vor, auch Gäste einzuladen, das scheitert dann oft an der Zeit oder auch mangels, ich habe schon einige Leute vor Augen so, aber fragt mich, hey, wer wäre es vielleicht, der euch interessiert, ja? Als ich mit ihm einen Podcast mache, schreibt es mir gerne. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr 2026 mit am Start seid und dass dieser sehr persönliche Rückblick, subjektive Rückblick auf 25, dir auch hilft, einfach zu glauben, so ein paar Gedanken mitgegeben hat. Ich wünsche dir, diese Folge erscheint ja kurz vor Weihnachten, ich wünsche dir von Herzen gesegnete Weihnachten. Fröhliche, frohe Weihnachten, weil es ein Grund ist, sich zu freuen, dass Jesus, der Retter, geboren ist. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen für das neue Jahr, für 2026. Freue mich natürlich, wenn du mit an Bord bleibst, weiterhin meinen Podcast hörst, wenn du ihn teilst, likest, verlinkst, in einen Status setzt, was auch immer. Danke, dass du 2025 Teil davon warst und ich freue mich, wenn du dann 2026 immer noch dabei bist und mit der ersten Folge im neuen Jahr dann wieder mit rein startest in ein neues Jahr. Einfach glauben. Bis dahin sage ich nochmal von Herzen Danke fürs Zuhören und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.